Wir kommen jetzt zu Kapitel 3 unseres kleinen Buches. Ein relativ bekanntes Kapitel in diesem Buch, Prediger. Es geht um das Thema Zeit. Die ersten 8 Verse dieses Kapitels haben diese Überschrift und diesen immer wiederkehrenden Satz: Alles hat seine Zeit. Und ich lese den Kernvers, Vers 1. Alles hat seine bestimmte Zeit und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Salomo macht hier eine Beobachtung, die wir sehr gut nachvollziehen können, nämlich, dass alles im Leben seine bestimmte Zeit hat. Und wenn wir uns die Dinge anschauen, das sind insgesamt 14 Paare, die ja hier aufgezählt werden: Sterben, Pflanzen, Ausreißen, geboren werden, Entschuldigung, töten, heilen, abbrechen, weinen und lachen und so weiter. Es sind ganz unterschiedliche Paare, die gebildet werden. Es gibt dabei Dinge, die uns wichtig erscheinen. Es gibt Dinge, die uns unwichtig erscheinen. Manches ist unvermeidbar, manches ist vermeidbar. Manches ist nützlich, manches ist weniger nützlich. Manches ist gut, manches ist schlecht. Aber alles hat seine Zeit. Alles hat seine Zeit bedeutet zum einen, dass es für die unterschiedlichsten Aktivitäten auf dieser Erde auch unterschiedliche Zeiten gibt. Man kann nicht alles gleichzeitig machen, das wissen wir sehr wohl. Aber alles hat seine Zeit, bedeutet auch, nichts auf der Erde ist ewig. Alles ist endlich, alles ist zeitlich begrenzt. Nun, wenn wir an uns Christen denken, dann hat das Thema Zeit natürlich für uns eine große Relevanz. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal darüber nachgedacht habt, Zeit ist eine Gabe Gottes. Jeder Tag hat 86.400 Sekunden. Übrigens ist Zeit eine der ganz wenigen Ressourcen, die allen Menschen gleichmäßig zur Verfügung stehen. Es gibt ja sehr viele Dinge auf dieser Erde, die sind unterschiedlich verteilt. Die Gesundheit ist unterschiedlich verteilt. Der Reichtum ist unterschiedlich verteilt. Unsere natürliche Intelligenz, die Gott uns gegeben hat, ist unterschiedlich. Vieles ist unterschiedlich. Aber es gibt eine Ressource, die ist für uns alle gleich. Egal, wo auf dieser Erde wir leben, jeder Tag hat die gleiche Zeit. 86.400 Sekunden pro Tag. Gott gibt die Zeit. Gott bestimmt den Anfang unserer Lebenszeit. Gott bestimmt auch das Ende unserer Lebenszeit. Wie viele Tage wir noch erleben, das weiß keiner von uns. Aber die Tage, die wir erleben, ist Zeit, die wir nutzen können. Und die Frage, die wir uns als Christen stellen, wenn wir so etwas lesen wie hier, alles hat seine Zeit, ja, was machen wir eigentlich mit unserer Zeit? Womit füllen wir unsere Zeit? Wozu nutzen wir unsere Zeit? Was tun wir damit? Die Dinge dieser Erde, das haben wir im Buch Prediger deutlich gesehen, haben keinen Ewigkeitswert. Und die Ewigkeit hat keinen zeitlichen Wert. Aber wir können jetzt, in der Zeit, und das ist die Herausforderung für uns als Christen, wir können jetzt in der Zeit die Zeit nutzen, um damit etwas für Gott zu bewegen, um damit etwas für die Ewigkeit zu bewegen. Und da sehen wir wieder, dass es für uns als Christen einfach nicht ausreicht, die Dinge so zu betrachten, wie sie unter der Sonne sind. Dann hat alles seine Zeit und dann ist alles endlich. Aber wenn wir die Perspektive Gottes darauf scheinen lassen, dann wollen wir uns Mut machen lassen, unsere Zeit wirklich für Gott zu nutzen. In den Versen 9 bis 15 von Kapitel 3 gibt es so einen zweiten Lichtblick und Salomo schreibt über etwas, was Gott tut. Ich lese mal Vers 11. Da heißt es: Alles hat er, Gott, schön gemacht zu seiner Zeit. Immer noch das Thema Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, ohne dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, von Anfang bis Ende zu erfassen vermag. Vers 14. Ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig sein wird. Es ist ihm nichts hinzuzufügen und nichts davon wegzunehmen. Und Gott hat es so gemacht, damit man sich vor ihm fürchte. Auch hier kommt Salomo wieder zu tiefen Einsichten. Ja, er schreibt davon, dass das Leben Mühe und Arbeit ist, das bleibt auch so. Es bleibt alles nichtig hier auf der Erde und doch Gott schenkt uns die Dinge zum Genuss. Es ist nicht Zufall, was uns hier auf dieser Erde begegnet, sondern es kommt von Gott. Gott gibt es und wir dürfen es mit ihm genießen. Und ja, Gott, der ewige Gott, hat die Ewigkeit in das Herz des Menschen gelegt. Und wenn wir Menschen ehrlich sind, auch wenn ungläubige Menschen ehrlich sind, dann ahnen sie etwas davon, dass oberhalb der Sonne doch etwas existiert. Dass hier auf dieser Erde nicht alles endlich ist, sondern dass es irgendwie weitergeht. Natürlich, wenn wir als Menschen darüber nachdenken, dann erkennen wir, dass wir Gott nicht erkennen können. Das geht auch nicht. Zeitliche, endliche Menschen, was die Erde betrifft, können den ewigen Gott nicht erkennen. Aber Salomo kommt auch zu der Einsicht, dass Gott einmal richten wird. Und das ist etwas, was jeder Mensch erkennen muss. Am Ende der Zeit steht das Gericht. Nochmal Augustinus, denn du hast uns auf dich hin geschaffen und unruhig ist das Herz, bis es in dir ruht. Letztlich, noch einmal, wenn die Menschen ehrlich sind, dann erkennen sie, es ist nicht alles am Ende hier auf dieser Erde. Unter der Sonne ist nicht alles, es gibt mehr. Und gut, wenn wir als Gläubige uns darüber im Klaren sind und die Zeit, die wir hier haben, die endliche Zeit auf der Erde, nutzen für die Ewigkeit. Wir wissen als Christen, dass nur der Herr Jesus das Verlangen nach ewigen Werten stillt. Kommt her zu mir, ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Ruhe auch im Blick auf die Ewigkeit. Wenn Menschen bewegt sind von dieser Frage, ist wirklich mit dem Tod alles aus? Oder gibt es nicht doch noch etwas? Dann haben wir diese herrliche Botschaft, dass der Herr Jesus den Menschen Ruhe geben wird. Gott handelt anders als Menschen das tun. Gott handelt im Blick auf die Ewigkeit. Und auch hier kommt der Prediger wieder zu der Schlussfolgerung, dass wir Gott fürchten und dass wir Gott ehren sollen. Ein dritter Teil von Kapitel 3, von Vers 16 bis zum Ende, hat es mit dem Gericht Gottes zu tun. Und ich lese Vers 16. Ferner habe ich unter der Sonne gesehen, an der Stätte des Rechts, da war die Gottlosigkeit, und an der Stätte der Gerechtigkeit, da war Gottlosigkeit. Ich sprach in meinem Herzen, Gott wird den Gerechten und den Gesetzlosen richten, denn er hat eine Zeit gesetzt für jedes Vorhaben und jedes Werk. Vers 19, denn das ist das Geschick der Menschenkinder und das Geschick der Tiere. So haben sie ein und dasselbe Geschick. Wenn diese sterben, so sterben jene, und einen Odem haben sie alle. Und da ist kein Vorzug des Menschen vor dem Tier, denn alles ist Eitelkeit. Der Prediger kehrt wieder zurück zu der rein irdischen Sichtweise und er stellt fest, dass es Ungerechtigkeit auf dieser Erde gibt. In der Politik gibt es Ungerechtigkeit, in der Justiz gibt es Ungerechtigkeit. Und dann zieht der Prediger diese eigentlich traurige Schlussfolgerung, die wir ja schon jetzt zweimal gesehen haben, dass der Mensch an sich, wenn wir ihn rein in seiner menschlichen Existenz oder in seiner irdischen Existenz betrachten, nicht anders ist als ein Tier. Beide sind endlich, beide müssen sterben. Und doch wissen wir genau, das kann niemals die Perspektive sein, die wir als Christen auf das Ende des Lebens haben. Wir wissen als Christen auch, dass es hier auf dieser Erde Ungerechtigkeiten gibt. Wenn je ein Mensch ungerecht behandelt worden ist, auch gerade vor der Justiz, dann ist das unser Herr gewesen. Nie ist jemand so ungerecht behandelt worden wie er. Und doch hat er seine Sache dem übergeben, der gerecht richtet. Das ist das, was den Menschen schwerfällt, wenn ihnen Ungerechtigkeit widerfährt hier auf der Erde, versuchen sie sich Recht zu verschaffen. Das ist etwas, das wir als Christen nicht tun sollen. Und wenn es um die Perspektive nach dem Tod geht, dann wissen wir Christen sehr wohl, was nach dem Tod geschieht. dann ist die entscheidende Frage, auch für jeden, der heute Nachmittag hier ist, gerettet oder verloren. Was die Existenz hier auf dieser Erde betrifft, kein Unterschied zwischen dem Mensch und dem Tier. Beide müssen sterben. Aber für ein Tier ist dann alles aus. Für den Menschen fängt es dann erst an. Das ist der ganz große Unterschied, den der Prediger hier nicht aufzeigt, den wir aber eindeutig im Lichte des Neuen Testamentes erkennen und wo wir auch eine Verpflichtung haben, die Menschen zu warnen, lasst euch versöhnen mit Gott. Kapitel 4 ist wieder ein relativ, jedenfalls teilweise relativ bekanntes Kapitel dieses Buches. Da geht es um Beziehungen und in den ersten 6 Versen lautet das Thema Unterdrückung und Eifersucht. Ich lese Vers 1. Ich wandte mich um und sah alle Bedrückungen, die unter der Sonne geschehen. Und siehe, da waren Tränen der Bedrückten und sie hatten keinen Tröster. Und von der Hand ihrer Bedrücker ging Gewalttat aus und sie hatten keinen Tröster. Vers 4. Und ich sah alle Mühe und alle Geschicklichkeit bei der Arbeit, dass es Eifersucht des einen gegen den anderen ist. Hier macht der Prediger wieder eine Beobachtung, was das Leben der Menschen hier auf dieser Erde betrifft, eine Beobachtung, die wir sehr gut nachvollziehen können. Es gibt Menschen, die einander unterdrücken und Menschen, die einander ausbeuten. Das hat es von Anfang an in der Geschichte der Menschheit gegeben, dass Menschen andere unterdrückt haben, dass es solche gab, die dominiert haben über andere und dass es andere gab, die sich unterdrücken ließen und die sich auch gegen diese Unterdrückung nicht wehren konnten. Auch das Thema Neid ist ein Thema, das wir sehr, sehr gut kennen. Menschen beneiden einander. Wir kennen das. Besser, schneller, schöner, höher. Menschen wollen andere übertrumpfen. Menschen wollen besser sein als andere. Und Menschen, viele jedenfalls, sind raffgierige Geizhälse. Auch das ist etwas, was der Prediger hier beobachtet. Und auch das können wir gut beobachten. Dagobert Duck ist legendär, aber das ist im Grunde nichts anderes als das, was viele Menschen prägt, nur dass sie es nicht so nach außen zeigen. Wie sieht das bei uns Christen aus? Setzen wir Christen da deutliche Zeichen? Verhalten wir uns anders? Jakobus schreibt sehr deutlich, dass wir einander nicht ausnutzen sollen. Er spricht auch von den Reichen, die die Armen unterdrückt haben. Er spricht von dem Geschrei der Armen, das zu dem Herrn Zebaoth aufgestiegen ist. Gott nimmt das wahr. Davon schreibt Salomo hier nichts, aber darüber schreibt Jakobus. Aber wir werden aufgefordert, einander nicht zu unterdrücken. Wie ist das mit dem Neid? Auch darüber schreibt Jakobus eindeutig, dass wir einander nicht beneiden sollen. Dass wir dem anderen das gönnen, was er hat und was wir vielleicht nicht haben. Oder dass wir nicht hochmütig auf den anderen schauen, der vielleicht etwas hat, was wir nicht haben. Neid ist eine fürchterliche Wurzel zu allem möglichen Übel, auch zwischen Glaubensgeschwistern. Und der Jesus fordert uns auf, nicht raffgierig und nicht geizig zu sein, sondern allen gerne zu geben. Das, was die Menschen auf dieser Erde charakterisiert, ist etwas, was uns als Kinder Gottes durchaus nicht charakterisieren sollte. Dann kommt ein nächster Teil, die Verse 7 bis 12. Ich lese mal Vers 9, ein ganz bekannter Vers. Zwei sind besser daran als eine, weil sie eine gute Belohnung für ihre Mühe haben. Vers 12, und wenn jemand ihn, den Einzelnen, gewalttätig angreift, so werden ihm die zwei widerstehen und eine dreifache Schnur zerreißt nicht so schnell. Das sind ja Verse, die schon mal auf Hochzeiten gelesen werden und auch mit einer gewissen Berechtigung werden sie gelesen. Was Salomo hier beobachtet, aber das bezieht sich natürlich nicht nur auf Hochzeiten, aber darauf kann man das mal anwenden. Was Salomo hier beobachtet, ist ganz einfach auch etwas, was wir im menschlichen Miteinander erkennen können. Ein Einzelner hat es schwieriger als zwei. Gott hat uns Menschen als Beziehungsmenschen geschaffen. Gleich von Anfang an, als Adam alleine war, hat er gemerkt, da fehlt was. Als Eva da war, hat er sich gefreut und war begeistert, dass Gott ihm jetzt jemanden gegeben hat, der ihm entspricht. Wir Menschen sind auf Beziehungen hinausgelegt und ein Einzelner hat es immer schwerer als zwei oder drei. Sei es bei der Arbeit, man kann sich gegenseitig helfen. Sei es, wenn jemand fällt, der eine kann den anderen aufrichten. Sei es, wenn man wärmebedürftig ist, man kann sich gegenseitig wärmen, wenn der Ehepartner nicht gerade eiskalte Füße hat. Bei Gefahren kann man sich gegenseitig warnen, kann man sich gegenseitig helfen. Zwei sind besser daran als einer. Das ist eine Binsenweisheit, aber es ist wahr und wir wollen auch das nutzen, diese Beziehung. Und eine dreifache Schnur hält natürlich noch besser als eine zweifache Schnur. Das ist auch klar, je besser eine Schnur miteinander verknotet ist, umso besser hält sie. Was hat das für uns als Christen zu sagen? Wie können wir das im Lichte des Neuen Testamentes auf uns beziehen? Nun ganz einfach, die Belehrung lautet, wir sollen einander helfen und einander dienen. Da finden wir eine ganze Reihe Hinweise im Neuen Testament, dass wir in Beziehungen zueinander stehen und dass wir diese Beziehungen zueinander nicht gegeneinander nutzen sollen, sondern dass wir sie im sinnvollen Miteinander nutzen sollen. Das Wort Miteinander kommt ein paar Mal vor im Neuen Testament. Das Wort einer den anderen kommt ein paar Mal vor. Wir sollen einander dienen, wir sollen miteinander reden, wir sollen uns gegenseitig eine Hilfestellung geben. Es ist etwas Schönes, wenn wir als Christen etwas miteinander und füreinander tun und nicht etwa gegeneinander operieren. Aber wenn wir an die dreifache Schnur denken, dann können wir natürlich an den Herrn Jesus denken und wir sollen den Herrn Jesus Christus zum Mittelpunkt unserer Beziehungen machen. Man hört das schon mal im Blick auf die Ehe, dass der Herr Jesus der Dritte im Bunde sein soll. Gemeint ist der Ehebund. Ich würde das gerne etwas anders formulieren und sagen, der Herr Jesus soll der Erste im Ehebund sein. Das ist eigentlich besser als der Dritte. Denn nicht wir Ehepaare sind Nummer 1 und 2, sondern unser Herr muss immer Nummer 1 sein. Aber auch in den Beziehungen, die wir als Geschwister untereinander pflegen, Bruder, Schwester, Schwester, Bruder, ist es schön, wenn der Herr Jesus immer der Erste im Bund ist, wenn er der Mittelpunkt ist. Eine dreifache Schnur hält tatsächlich besser als eine zweifache Schnur. Immer noch in Kapitel 4, immer noch zum Thema Beziehungen, haben wir die Verse 13 bis 16. Und ich lese sie mal. Besser ein armer, weiser Jüngling als ein alter, törichter König, der nicht mehr weiß, sich warnen zu lassen. Denn aus dem Haus der Gefangenen ging er hervor, um König zu sein, obwohl er arm in seinem Königreich geboren war. Ich sah alle Lebenden, die unter der Sonne wandeln, mit dem Jüngling, dem Zweiten, der an die Stelle jenes treten sollte. Kein Ende all des Volkes, all derer, denen er vorstand. Dennoch werden sich die Späteren nicht über ihn freuen. Denn auch das ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Was beobachtet der Prediger hier? Etwas, was wir auch beobachten. Eine ganz simple, einfache Sache eigentlich und doch tragisch. Undank ist der Welt Lohn. Hier tut jemand etwas Gutes und die Nachkommenden vergessen ihn. Ist es nicht typisch für uns Menschen, dass wir undankbar sind? Dass wir das Gute vergessen, was uns jemand getan hat? Das Neue Testament sagt uns das sehr deutlich im 2. Timotheusbrief, dass die Menschen in den letzten Tagen undankbar sein werden. Und auch da stellt sich jetzt wieder für uns die Frage, wie ist es denn bei uns als Christen? Ist Dank eine Tugend, die uns auszeichnet? Dank natürlich in erster Linie unserem Herrn gegenüber. Ich habe vorhin gesagt, in diesem jungen Mann hier kann man ein Bild des Herrn Jesus erkennen. Vergessen wir ihn? Vergessen wir, was er uns Gutes getan hat? Wir sollen das nicht vergessen. Vergiss nicht alle seine Wohltaten, sagt schon David in einem der Psalmen. Was? Psalm 103, genau. Vergiss nicht alle seine Wohltaten. Aber auch Menschen gegenüber wollen wir dankbar sein. Ein dankbares Herz ist ein glückliches Herz. Ich denke an den Mundschenk in der Geschichte Josefs. Vielleicht hat Salomo daran gedacht, wir wissen es nicht. Ja, Josef hat ihm gesagt, denk an mich, wenn du frei bist. Ich sitze hier ungerecht im Knast und muss hier leiden. Denk an mich, wenn du rauskommst. Der Mundschenk kam raus und er vergaß Josef. Undank ist der Welt Lohn. Wir wollen nicht undankbar sein, wir wollen dankbar sein. Kapitel 5 behandelt wieder ein Thema, was zum Menschsein dazugehört, nämlich das Thema Religiosität und Reichtum. Eigentlich fängt es in Kapitel 4, Vers 17 an und geht dann zuerst mal bis Kapitel 5, Vers 6. Da werden wir besonders darauf hingewiesen, auf unsere Worte zu achten. Da heißt es in Vers 17, bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst, und herbeikommen, um zu hören, ist besser, als wenn die Toren Schlachtopfer geben. Kapitel 5, Vers 1, sei nicht vorschnell mit deinem Mund, und dein Herz eile nicht, ein Wort vor Gott hervorzubringen. Vers 6, denn bei vielen Träumereien und Worten sind auch viele Eitelkeiten. Vielmehr fürchte Gott. Auch hier kommt der Prediger wieder zu interessanten Einsichten, die wir uns durchaus zu eigen machen können. Vor Gott, sagt der Prediger, sollten wir Menschen wenig reden und viel hören. Ihr kennt die Geschichte von Samuel im Tempel, als er da bei Eli war und dann Eli zu Samuel sagte, wenn du die Stimme hörst, dann sagt, rede Herr, denn dein Knecht hört. Wisst ihr, wie wir das oft umdrehen? Höre Herr, dein Knecht redet. Kennt ihr das? Das ist genau das, wovor Salomo hier warnt. Rede nicht so viel vor Gott, höre viel mehr. Natürlich dürfen wir vor Gott unser Herz ausschütten. Dazu werden wir aufgefordert. Nicht, dass ihr das falsch versteht. Natürlich dürfen wir reden vor Gott. Aber was ist denn wichtiger? Dass wir vor Gott reden oder dass Gott zu uns redet? Ich denke, es ist eindeutig klar, wir sollen Gott zuhören und dann dürfen wir natürlich auch zu Gott reden. Aber es ist klar, wer viel redet, riskiert zu sündigen. Und deshalb warnt uns der Prediger davor, auch vorschnelle Versprechungen zu machen. Er fordert wieder auf, Gott zu fürchten. Nun, für uns als Christen, ich habe die Anwendung schon gemacht, was sagen wir, wenn wir vor Gott stehen? Reden wir oder hören wir? Und vielleicht passiert es uns, dass wir vor Gott leichtfertige Versprechungen abgeben. Gott, wenn du mir jetzt hilfst in der Situation, dann werde ich das und das und das und das tun. Gott, wenn du mir hilfst, dann mache ich das. Und was kommt am Ende dabei raus? Wisst ihr, Gott nimmt uns beim Wort. Wir können damit nicht leichtfertig umgehen. Wir sollten mit solchen Versprechungen vorsichtig sein. Dazu warnt uns hier auch der Prediger. Dann kommt der nächste Abschnitt, Kapitel 5, Vers 7. Bis 16, ein ganz, ganz heißes, aktuelles Thema, die Gefahren des Reichtums werden behandelt. Ich lese Vers 9. Wer das Geld liebt, wird des Geldes nicht satt. Und wer den Reichtum liebt, nicht des Ertrags. Auch das ist Eitelkeit. Vers 15, und auch dies ist ein schlimmes Übel. Ganz so, wie er gekommen ist, wird er hingehen. Und was für einen Gewinn hat er davon, dass er sich in den Wind müht? Ja, Salomo beobachtet die Eitelkeit des Reichtums. Und nochmal, hier schreibt der reichste Mann, den es wahrscheinlich je auf dieser Welt gegeben hat. Reicher als jeder Multimilliardär heute. Und Salomo kommt zu der Einsicht und sagt, Geld macht nicht glücklich. Im Gegenteil, Geld kann schaden. Und ja, Salomo kommt auch zu der Erkenntnis, das letzte Hemd hat keine Taschen. Den ganzen Reichtum eines Menschen möchte er geben, vielleicht um eine Stunde mehr Lebenszeit zu bekommen. Er kann es nicht. Und am Ende bleibt nichts übrig. Das Thema wird im Neuen Testament mehrfach behandelt. Nicht, dass Gott etwas gegen Menschen hat, die reich sind. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, das reich werden wollen. Das Problem ist die Gier nach immer mehr. Und die stellt sich fast automatisch ein. Wenn ein kleines Kind die ersten 10 Euro gespart hat, dann kann man beobachten, es wird nicht damit zufrieden sein. Es wird die nächsten 20 Euro sparen wollen. Wenn es 30 Euro dann sind, dann wird das Kind immer noch nicht zufrieden sein. Es wird weiter sparen. Ich sage nichts gegen Sparsamkeit, solange es kein Geiz ist, auch dass ihr das wieder richtig versteht. Aber es ist typisch menschlich, dass wir nie zufrieden sind mit dem, was wir haben. Und der Jesus macht im Neuen Testament selbst klar, dass man nicht Gott dienen kann und gleichzeitig dem Mammon oder dem Geld. Es geht nicht. Entweder jagen wir dem einen hinterher oder wir jagen dem anderen hinterher. Und Paulus schreibt im 1. Timotheusbrief, die Geldliebe ist eine Wurzel allen Bösen. Das können wir beobachten. Das ist auch eine Einsicht unter der Sonne, was er da schreibt. Die Geldliebe ist eine Wurzel jedes Übels. Das ist so. Nochmal, Paulus sagt nicht, dass der Besitz von Geld ist eine Ursache für alles Übel, sondern das Streben danach, das Haben wollen, das immer mehr haben wollen. Ja, und dann wollen wir uns die Frage stellen, was nehmen wir denn mit in den Himmel? Was nehmen wir mit in den Himmel? Von dem, was wir hier an dieser Erde aufgehäuft haben, an Reichtum, an Ehre, an Ansehen, an Titeln, davon nehmen wir nichts mit. Es ist nichts gegen einen Titel einzuwenden. Wenn jemand studiert hat, hat seinen Doktor, hat seinen Professor gemacht, setzt das ein, alles gut, keine Frage. Aber wo streben wir Menschen hin? Der Doktor, 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 der Herr Professor, 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 muss es immer weitergehen? Reicht ein Titel? Reichen zwei Titel? Reichen drei Titel? Ehre, Ansehen, auch das ist ein Thema. Wir müssen das nicht nur auf monetäre Dinge beziehen. Gott warnt uns, wir nehmen davon nichts mit in den Himmel. Wenn Gott uns beschenkt hier auf dieser Erde, mit Fähigkeiten, mit Gaben, auch mit Ressourcen, die wir haben, dann dürfen wir dankbar sein dafür und dann dürfen wir sie für Gott nutzen. Es gab im Neuen Testament Menschen, die hatten viel Geld. Ich denke mal an diesen Philemon, dem Paulus einen Brief schreibt. Das war ein Großgrundbesitzer, der besaß viel, aber er hat es genutzt. Man hat den Eindruck, wenn man den Brief liest, den Paulus ihm schreibt, das war ein Mann, der setzte das, was Gott ihm gegeben hatte, ein im Werk des Herrn. Und dann war es gut. Sehr gut sogar. Auch das ein Thema, was Salomo hier behandelt. Dann kommt ein nächster Lichtblick wieder in diesem Kapitel hier. Die Verse 17 bis 19 von Kapitel 5. Gott segnet. Und ich lese mal nur von Vers 18. Auch ist für jeden Menschen, dem Gott Reichtum und Güter gegeben hat und den er ermächtigt hat, davon zu genießen und seinen Teil zu nehmen und sich bei all seiner Mühe zu freuen, eben dies ist eine Gabe Gottes. Das ist eigentlich eine Bestätigung dessen, was ich schon gesagt habe, dass Gott uns durchaus auch mit irdischen Segnungen segnet. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, im Alten Testament war es eine typische Segnung, eine typisch jüdische Segnung, dass Gott den Menschen Prosperität schenkte, dass er ihnen Besitztum schenkte, dass er ihnen Reichtum gab. Im Neuen Testament ist es natürlich anders. Typisch christliche Segnungen sind geistliche Segnungen und keine irdischen Segnungen. Und trotzdem gibt Gott uns auch irdische Segnungen und wenn er das tut, dann wollen wir dankbar damit umgehen. Wir wollen nicht vergessen, dass jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk von Gott kommt. Das sagt Jakobus im ersten Brief. Irrt euch nicht, meine Brüder, jedes Geschenk, jede vollkommene Gabe, auch die irdischen Dinge, die Gott uns gibt, sie kommen von dem Vater der Lichter. Und lasst uns nicht vergessen, es gibt höhere Gaben, höhere Segnungen für uns als irdische. Wir besitzen himmlische Segnungen. Paulus schreibt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. Merken wir, die Perspektive ist völlig anders. Salomo schreibt über irdische Segnungen, materielle irdische Segnungen auf der Erde. Und Paulus schreibt über geistliche Segnungen in den himmlischen Örtern. Das ist eine ganz andere Perspektive. Nochmal, wir wollen das Irdische auch dankbar annehmen, wir wollen es von Gott annehmen, aber nicht vergessen, es gibt viel, viel mehr als das. Wir kommen zu Kapitel 6 und in Kapitel 6 lernen wir etwas über den Anfang und das Ende des Menschen. Und die Frage wird gestellt in den ersten 12 Versen, was folgt dem Leben auf der Erde oder eigentlich in diesem ganzen Kapitel. Ich lese Vers 7. Alle Mühe des Menschen ist für seinen Mund und dennoch wird seine Begierde nicht gestillt. Vers 12, denn wer weiß, was dem Menschen gut ist im Leben? Die Zahl der Tage seines eitlen Lebens, die er wie ein Schatten verbringt. Denn wer kann dem Menschen kundtun, was nach ihm sein wird unter der Sonne? Es ist interessant, dass Salomo eigentlich immer dann, wenn er so einen Lichtblick gegeben hat, wenn er so eine Perspektive aufzeigt von dem, was über der Sonne ist, dann plötzlich wieder wie ein Abstieg in das total Irdische zurückfällt und wieder Dinge beobachtet, die nur der menschlichen Perspektive geschuldet sind. Er beobachtet hier, jedes Bemühen im Diesseits stillt des Menschen Sehnen nicht. Und das ist auch tatsächlich so. Das können wir auch beobachten. Jedes Bemühen hier auf dieser Erde wird unser Sehnen letztlich nicht stillen. Wisst ihr, es gibt Leute, die haben x Fernreisen unternommen. Jedes Jahr eine Fernreise. Die werden nie satt mit Fernreisen. Das ist schön, ich habe auch gar nichts dagegen, ich habe auch schon welche gemacht. Das ist gut, aber das befriedigt nicht. Das ist so, das können wir beobachten, das wird unser Sehnen nicht stillen. Da gilt, je mehr er hat, je mehr er will. Auch in diesen Dingen. Man wird süchtig, man will immer mehr und es gibt keine Befriedigung. Jedes Bemühen im Diesseits stillt das Sehnen des Menschen nicht. Und, das ist die zweite Beobachtung, die Salomo macht, jeder Mensch muss sterben. Jeder Mensch muss sterben. Wann, weiß er nicht, aber jeder muss sterben. Manche sterben jung, manche werden alt. Aber jeder Mensch stirbt. Ob er arm ist, ob er reich ist, ob er viel hat oder ob er gar nichts hat. Am Ende muss jeder sterben. Und dann kommt diese fast, ja, da könnte man sagen, fast fatale Einsicht, wer unter der Sonne weiß, was nach dem Tod kommt. Die Antwort lautet niemand. Nein, unter der Sonne weiß das auch niemand. Wenn wir nur das Irdische anschauen, dann weiß man nicht, was nach dem Tod kommt. Da brauchen wir wieder die Perspektive von oben und wir wissen, was nach dem Tod kommt. Die Bibel macht uns das völlig klar. Deshalb reicht es nicht aus, nur den Prediger zu lesen. Dann kämen wir nicht weiter. Wir brauchen die anderen Bücher, um den Prediger zu verstehen. Der Prediger zeigt uns, der Tod kommt. Und niemand hier auf der Erde kann uns sagen, was dann passiert. Aber Gott kann es uns sagen. Und Gott sagt es uns. Und wir Menschen wissen es. Wir Christen leben doch ganz anders. Wir leben doch nicht mit der Perspektive, irgendwann Tod und Ende. Das wäre doch eine fürchterliche Perspektive. Das ist auch nicht unsere Perspektive. Unsere Perspektive ist eine ganz andere. Wir führen unser Leben im Blick auf die Ewigkeit. Und wir Christen wissen, das Schönste kommt noch. Das ist keine Binsenweisheit. Das ist eine tiefe christliche Weisheit. Wir Christen wissen, das Schönste kommt noch. Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Was Besseres gibt es nicht. Wir hängen interessanterweise mit allen Fasern unseres Lebens hier an der Erde, das ist so. Die meisten von uns jedenfalls. Aber wir wissen doch, das Schönste kommt noch. Der Jesus sagt uns, wir sollen nicht Schätze sammeln für die Erde. Und doch, wie oft tun wir das? Wie oft sammeln wir Schätze für die Erde? Oder ich sage es anders, wie oft sind wir darauf fixiert und konzentriert und orientiert, fokussiert, Schätze auf dieser Erde zu sammeln? Der Jesus sagt, sammelt euch Schätze für den Himmel. Das ist Perspektive. Kapitel 7 behandelt wieder ein Thema, was uns oft begegnet, nämlich das Gute und das Bessere. Wenn man das Kapitel mal zu Hause liest, dann wird man feststellen, wie oft Salomo hier von etwas schreibt, was besser ist. Ich lese mal Vers 2. Besser in das Haus der Trauer zu gehen, als in das Haus des Festmahls zu gehen. Vers 8, besser das Ende einer Sache als ihr Anfang. Besser der Langmütige als der Hochmütige. Vers 10, sprich nicht, wie kommt es, dass die früheren Tage besser waren als diese, denn nicht aus Weisheit fragst du danach. Das Bessere. Auch hier macht Salomo wieder interessante Beobachtungen. Er vergleicht Dinge und sagt, es gibt tatsächlich hier auf dieser Erde Dinge, die besser sind und die schlechter sind. Er sagt zum Beispiel, ein guter Name ist besser als ein schönes Salböl. Er sagt, traurig zu sein ist besser als lachen. Er sagt übrigens nicht, trauern ist angenehmer als lachen oder schöner als lachen. Aber er sagt, es ist besser. Es ist besser. Lachen ist ihr Lachen ohne Freude. Das ist äußere Ausgelassenheit. Und da sagt Salomo, es ist dann besser, traurig zu sein, als ausgelassen zu lachen. Weisheit ist besser als Torheit. Langmut ist besser als Hochmut. Das können wir gut verstehen. Das Ende einer Sache ist besser als ihr Anfang. Er spricht also von Dingen, die man miteinander vergleicht. Nun, als Christen vergleichen wir auch. Als Christen prüfen wir auch. Und Paulus schreibt zum Beispiel im Philipperbrief, und das gilt jetzt wieder für uns als Christen, damit ihr prüfen mögt, was das Vorzüglichere sei, das Bessere, das Vorzüglichere, damit ihr lauter und ohne Anstoß seid auf den Tag Christi. Wir vergleichen nicht hier unbedingt auf der Erde die Dinge, das tun wir auch, aber das ist letztlich nicht das Entscheidende für uns als Christen, dass wir hier auf der Erde vergleichen, was ist gut, was ist besser, was tut man besser nicht. Ist ja schon eine Übung, der wir uns unterziehen. Aber letztlich müssen wir als Christen dahin zu kommen, dass wir das vor Gott Vorzüglichere prüfen, dass wir es festhalten, um ohne Anstoß lauter transparent zu sein im Blick auf den Tag Christi, das heißt im Blick auf den Richterstuhl des Christus, vor den wir alle einmal gestellt sind, werden. In den Versen 11 bis zum Ende des Kapitels 29 werden wir aufgefordert zu einem ausgewogenen Leben. Ich lese mal Vers 13, Kapitel 7, Vers 13. Schau das Werk Gottes an, denn wer kann gerade machen, was er gekrümmt hat? Vers 19. Die Weisheit macht den Weisen stärker als 10 Machthaber, die in der Stadt sind. Vers 25, ich wandte mich und mein Herz richtete sich darauf, Weisheit und ein richtiges Urteil zu erkennen und zu erkunden und zu suchen und zu erkennen, dass die Gottlosigkeit Torheit ist und die Narrheit Tollheit. Vers 28, was meine Seele immerfort gesucht und ich nicht gefunden habe, ist dies. Einen Mann unter Tausenden habe ich gefunden. Auch hier in diesem Abschnitt kommt Salomo zu sehr interessanten Einsichten. Er fordert uns zum Beispiel auf, das Werk Gottes anzuschauen. Das anzuschauen, was Gott tut. Er fordert uns auf, Weisheit, wirkliche Weisheit zu suchen. Er fordert uns auf, Verführung zu vermeiden. Er spricht über die Frau, die Arme wie Netze hat. Das ist ein Symbol, ein Bild der Welt mit ihren Versuchungen. Und da fordert er uns auf, vermeide die Versuchungen. Und dann spricht er von einem Mann aus Tausenden, den er sucht und gefunden hat. Und ich habe eingangs schon gesagt, das ist ein versteckter Hinweis sicherlich auf den Herrn Jesus. Und für uns Christen gilt, wer diesen einen Mann unter Tausenden, unter Zehntausenden, diesen Ausgezeichneten, diesen Einzigartigen und Unvergleichlichen gefunden hat, der hat alles gefunden. Als der Jesus seine Jünger einmal fragte, da gingen einige von denen, die ihm nachgefolgt waren, weg. Und dann fragte der Herr seine 12 Jünger, sag mal Leute, wollt ihr auch weggehen? Und dann stellt Petrus diese wunderbare Frage, Herr, er sagt nicht, wohin sollen wir gehen? Er sagt, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Das ist der Punkt, hier einen Mann unter Tausenden zu finden. Das Leben macht Sinn. Auch das Leben unter der Sonne macht Sinn, wenn wir Christus gefunden haben und wenn er der Mittelpunkt unseres Lebens ist. Dann haben wir das Gute, das Bessere, dann haben wir das Beste gefunden. Salomo vergleicht hier nur gut mit besser, aber wir haben dann das Beste gefunden, nämlich den Herrn Jesus. In Kapitel 8 beschreibt Salomo das Treiben noch einmal der Menschen. Und in den ersten 9 Versen beschreibt er das Gericht eines Königs. Ich lese mal Vers 1. Wer ist wie der Weise und wer versteht die Deutung der Dinge? Die Weisheit des Menschen erleuchtet sein Angesicht und der Trotz seines Angesichtes wird verwandelt. Ich sage, habe Acht auf den Befehl des Königs, und zwar wegen des Eides Gottes. Vers 8. Kein Mensch hat Macht über den Wind zurückzuhalten, und niemand hat Macht über den Tag seines Todes, und keine Entlassung gibt es im Krieg, und die Gottlosigkeit wird nicht retten den, der sie verübt. In diesem Abschnitt, wenn wir das nochmal zu Hause in Ruhe durchlesen, dann werden wir feststellen, Salomo beobachtet, dass ein weiser Mensch, ein kluger, einsichtsvoller Mensch daran denkt, dass der König souverän ist. Und das macht ihn vorsichtig, gegen einen König vorzugehen. Aber wichtiger ist die Einsicht, die haben wir auch gelesen, dass niemand seinen Todestag kennt und was danach kommt. Wir merken immer wieder, dass Salomo auf diesen Punkt kommt. Er kommt immer wieder auf den Punkt des Todes zurück. Und es ist übrigens interessant, dass viele Menschen diesen Todestag in ihren Gedanken verdrängen wollen. Der Prediger spricht oft darüber und letztlich beschäftigt das auch die Menschen, aber sie wollen einfach nicht darüber sprechen und wollen auch möglichst nicht an den Tod erinnert werden. Es gibt Menschen, die vermeiden es, wenn es eben möglich ist, irgendwie an einer Beerdigung teilzunehmen, weil das an den Tod erinnert. Ich habe neulich von einem Ehepaar gehört, die suchten ein Haus irgendwo in einem Dorf. Da haben sie ein sehr schönes Haus gefunden, passte alles perfekt. Die Lage, die Größe, alles war wunderbar und sie wollten das Haus kaufen. Und dann haben sie nochmal eine Hausbesichtigung gemacht und am Ende haben sie gesagt, nein, wir kaufen das Haus nicht. Dann hat der Eigentümer gefragt, warum nicht? Passt doch alles. Ja, haben sie gesagt, es gibt da eine Sache. Von einer Stelle des Hauses aus, von einem Fenster aus, kann man den Friedhof sehen. Und das ist für uns unerträglich. Deshalb kaufen wir das Haus nicht. Es ist Realität. Die Menschen möchten diesen Todestag verdrängen. Und doch, er ist real. Und wir Menschen werden auch damit konfrontiert. Auch ungläubige Menschen werden damit konfrontiert. Niemand kennt den Todestag hier auf dieser Erde. Und niemand weiß, was danach kommt hier auf dieser Erde. Aber nochmal, im Licht des Neuen Testaments wissen wir es und wir als Christen leben wir im Licht der Tatsache, dass der Todestag kommt und dass wir dann vor dem Richterstuhl Gottes offenbar werden. Nicht um gerichtet zu werden, nicht um gestraft zu werden, sondern um offenbar zu werden und Lohn zu bekommen. Kapitel 8, Verse 10 bis 15, ein nächster Abschnitt. In diesem Abschnitt spricht Salomo über Gottlosigkeit und Gottesfurcht. Ich lese Vers 11. Weil das Urteil über böse Taten nicht schnell vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder in ihnen voll Böses zu tun. Und Vers 12, weil ein Sünder 100-mal Böses tut und doch seine Tage verlängert, obgleich ich weiß, dass es denen, die Gott fürchten, wohl ergehen wird. Hier macht der Prediger wieder eine Beobachtung, die typisch für das menschliche Leben ist. Seine Beobachtung, die übrigens auch Asaf im Psalm 73 macht. Er beobachtet, da gibt es Menschen, die leben schlecht und denen geht's gut. Die leben gottlos, die leben gegen Gott und trotzdem funktioniert alles. Es läuft. Das ist die Beobachtung, die Salomo macht. Das ist eine Beobachtung, die wir auch oft machen. Wir fragen uns manchmal, wie kann das sein, Menschen, die so leben, wie sie leben und trotzdem gelingt ihnen scheinbar alles. Aber die Einsicht, zu der auch Salomo hier kommt, ist, Gott rechnet erst am Ende ab. Das ist etwas, was wir auch nicht vergessen sollten. Wir sollten nicht Menschen beneiden, die vielleicht schlecht leben und denen es gut geht. am Ende rechnet Gott ab. Er rechnet ab mit den Gottlosen und er rechnet ab im positiven Sinne mit den Gerechten. Paulus schreibt den Thessalonichern, die auch litten unter der Bedrückung anderer Menschen. Er sagt, denkt daran, der Tag kommt, da werden die Rollen vertauscht. Die, die euch jetzt bedrücken, denen es jetzt gut geht, und die euch bedrücken, denen wird es dann schlecht gehen. Und euch, denen es jetzt schlecht geht, weil ihr euch bedrücken lasst, wird es dann gut gehen. Ihr werdet mit dem Herrn Jesus regieren. In den Versen 16 bis 17, die dieses Kapitel 8 abschließen, lernen wir, dass Gottes Tun nicht erfassbar ist. Ich lese Vers 16, Kapitel 8. Als ich mein Herz darauf richtete, Weisheit zu erkennen und das Treiben zu besehen, das auf der Erde geschieht, da habe ich bezüglich des ganzen Werkes Gottes gesehen, dass der Mensch das Werk Gottes nicht zu erfassen vermag. Und selbst wenn der Weise es zu erkennen meint, vermag er es doch nicht zu erfassen. Auch hier kommt Salomo wieder zu einer Einsicht, dass nämlich es etwas über der Sonne geben muss. Er kann das hier nicht wirklich fassen, aber er merkt, da ist etwas über der Sonne, was wir hier unter der Sonne nicht verstehen können. Wir dürfen nicht erwarten, dass Menschen, die nur im Diesseits leben, also ungläubige Menschen, die diese himmlische Perspektive nicht haben, dass die Menschen Gottes Werk verstehen können. Sie können es nicht verstehen. Aber wir Christen, wir kennen Gottes Werk, wir bewundern es und wir freuen uns auch daran. Und wir können auch mal stehen lassen, dass Gottes Gedanken höher sind als unsere und Gottes Wege höher sind als unsere. Das können wir auch mal stehen lassen. Wir werden es nicht schaffen, auch als Gläubige nicht, hier auf dieser Erde alles zu erkennen. Gottes Einsicht ist unendlich tiefer als unsere Einsicht. Gottes Verstehen der Dinge ist völlig anders als unser Verständnis. Und auch wenn wir in vielerlei Bereichen Gottes Gedanken nachvollziehen, bewundern können. Es gibt viele Dinge im Leben, da können wir es nicht. Und dann dürfen wir es auch einfach mal so stehen lassen. Kapitel 9, wieder das Thema, der Weg zum Tod für alle gleich. Und der Prediger macht noch einmal in den Versen 1 bis 12 klar, dass es keinen Unterschied gibt. Vers 3, Kapitel 9, das ist ein Übel bei allem, was unter der Sonne geschieht, dass ein und dasselbe Geschick allen zuteil werden wird. Und auch ist das Herz der Menschenkinder voll Bosheit und Narrheit ist in ihrem Herzen. Vers 5, die Lebenden wissen, dass sie sterben werden, die Toten aber wissen gar nichts und sie haben keinen Lohn mehr, weil ihr Andenken vergessen ist. Vers 9, genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, alle Tage deines alten Lebens, das er dir unter der Sonne gegeben hat und deine eitlen Tage hindurch, denn das ist dein Teil am Leben und an deiner Mühe, womit du dich abmühst unter der Sonne. Alles, was du zu tun vermagst mit deiner Kraft, das tu, denn es gibt weder Tun noch Überlegung noch Kenntnis noch Weisheit im Scheol, wohin du gehst. Wieder diese scheinbare Perspektivlosigkeit unter der Sonne. Wieder im Blick auf den Tod. Alle müssen sterben. Kein Unterschied. Ob jemand gerecht gelebt hat, gottlos gelebt hat, rein oder unrein, alle müssen sterben und mit dem Tod hört jedes Wissen auf. Daraus zieht der Mensch unter die Sonne die Konsequenz, dann genießt doch das Leben, solange du hier auf dieser Erde lebst. Das ist eine typisch menschliche Betrachtungsweise. Das Leben ist endlich, irgendwann ist Schluss, das weiß man, also mach das Beste draus, genieß, solange du noch genießen kannst. Menschlich ist es vernünftig, menschlich ist es nachvollziehbar. Aber es ist eben nur eine ausschließlich menschliche Perspektive. Für uns Christen gilt etwas ganz anderes. Für uns Christen gilt eben nicht, dass mit dem Tod jedes Wissen aufhört. Und deshalb genießen wir das Leben. Für uns Christen gilt, der Tod ist das Tor, der Startpunkt zu dem Genuss des ewigen Lebens. Ich habe schon gesagt, das Beste kommt noch. Das ist das, was wir bei Christus haben werden. Also eine völlig andere Perspektive, aber der Prediger hilft uns einfach, im Vergleichen zu sehen, dass das, was wir als Gläubige, als Christen haben, unendlich, unendlich viel besser ist, als das, was hier ein Mensch auf der Erde haben kann. Kapitel 9 endet mit einer ganz interessanten kleinen Begebenheit, die möchte ich lesen, ab Vers 13. Auch dieses habe ich als Weisheit unter der Sonne gesehen und sie kam mir groß vor. Es war eine kleine Stadt und wenige Männer waren darin und gegen sie kam ein großer König und er umzingelte sie und baute große Belagerungswerke gegen sie. Und es fand sich darin ein armer, weiser Mann, der die Stadt durch seine Weisheit rettete. Aber kein Mensch erinnerte sich an diesen armen Mann. Da sprach ich, Weisheit ist besser als Kraft. Aber die Weisheit des Armen wird verachtet und seine Worte werden nicht gehört. Wir haben vorhin schon mal gesehen, das Thema Undank ist der Weltlohn. Und das wird hier eigentlich nochmal wiederholt. Salomo beobachtet, da ist eine Bedrohung und das ist ein Retter. Der Retter wendet die Bedrohung ab, er hilft und der Retter wird verachtet. Wenn wir das auf uns übertragen, dann ist klar, die Bedrohung der Stadt hier ist der Tod. Ist der Teufel, der die Macht des Todes hat, der diese Stadt angreift. Es gibt einen Retter, ein armer, weiser Mann. Vielleicht hat Salomo hier nochmal an Josef gedacht. Wir denken an unseren Herrn. Aber der Retter gerät in Vergessenheit. Das größte Rettungswerk, das je geschehen ist, das ist auf Golgatha geschehen. Wo Gott uns den Rettungsring entgegenwirft. Wo Gott uns die Hand reicht in der Person des Herrn Jesus. Die größte Rettungstat, ich wiederhole noch einmal, die je geschehen ist, ist Golgatha. Und woran denken die Menschen? An Golgatha? Ja, man trägt vielleicht das Symbol eines Kreuzes. Aber wo ist die Wirklichkeit? Der arme Mann hier wurde vergessen, so wie Josef vergessen wurde, so wie der Retter, wie Jesus Christus heute weitgehend vergessen ist. Die Menschen nennen sich Christen, wir sprechen von der Christenheit, aber es ist kein Christus in dieser Christenheit. Weitestgehend nicht, nicht überall, wir dürfen das nicht pauschal sagen, aber in vielen Fällen der Retter vergessen. Aber was hat das uns zu sagen? Was hat diese kleine Geschichte hier mitten in dem Buch Prediger uns zu sagen? Ganz einfach, vergiss deinen Retter nicht. Vergiss nicht, was Jesus Christus für dich getan hat. Sei nicht so wie die Menschen hier, undankbar, vergesslich. Wir wollen uns an jedem Tag unseres Lebens an das erinnern, was der Herr Jesus für uns getan hat. Und lasst uns auch nicht vergessen, noch größer als die Rettung, und die ist schon groß, noch größer als die Rettung ist der Retter. Dem Herrn gehört unser Dank. In Kapitel 10 wird nochmal das Thema Weisheit und Dummheit aufgegriffen. Und ich lese Vers 1. Da heißt es, tote Fliegen machen das Öl des Salbenmischers stinkend und gärend. Ein wenig Torheit hat mehr Gewicht als Weisheit und Ehre. Vers 12. Die Worte des Mundes eines Weisen sind Anmut, aber die Lippen eines Toren verschlingen ihn. Vers 16. Wehe dir, Land, dessen König ein Knabe ist und dessen Fürsten am Morgen schmausen. Es ist eine interessante Einsicht, zu der Salomo hier kommt, aber es ist tatsächlich auch wieder eine wahre Einsicht, nämlich, dass die Dynamik des Bösen in der Regel größer ist als die Dynamik des Guten. Das Böse frisst das Gute eigentlich fast immer auf. Und trotzdem, sagt Salomo, der Weise verfügt über viele Vorteile hier auf dieser Erde. Der Tor überschätzt sich, du machst alles kaputt und trotzdem ist die Dynamik des Bösen größer als die des Guten. Was wollen wir als Christen für uns daraus lernen, weise oder töricht zu sein. Das Neue Testament fordert uns auf, in Weisheit gegenüber denen zu wandeln, die draußen sind. Gott fordert uns zur Weisheit auf. Natürlich, das ist göttliche Weisheit, das ist nicht Menschenweisheit, sondern göttliche Weisheit. Und umgekehrt werden wir eindeutig davor gewarnt, töricht zu sein. Epheser 5, seid nicht töricht, sondern verständig, was der Wille des Herrn ist. In unserem geistlichen Leben möchte Gott, dass wir erfüllt sind mit Weisheit und Erkenntnis, um den Willen Gottes zu erkennen und zu tun und nicht töricht zu handeln und töricht zu leben. Kapitel 11 behandelt zwei Themen, das Thema Arbeit und das Thema Jugend. Die ersten 11 Verse können wir überschreiben, säen auf Hoffnung, sind auch wieder etwas bekanntere Verse. Ich lese Kapitel 11, Vers 1. Wirf dein Brot hin auf die Fläche der Wasser, denn nach vielen Tagen wirst du es finden. Und Vers 6. Am Morgen säe deinen Samen und am Abend ziehe deine Hand nicht ab, denn du weißt nicht, welches gedeihen wird, ob dieses oder jenes oder ob beides zugleich gut werden wird. Auch hier wieder ein paar Einsichten des Predigers. Er sagt, vorausschauende Arbeit ist sinnvoll. Nicht einfach nur arbeiten um des Arbeiten Willens, sondern durchaus mit Perspektive, mit Plan vorausschauend arbeiten ist sinnvoll. Er sagt auch, kontinuierliches Arbeiten ist sinnvoll. Nicht mal arbeiten, mal nicht arbeiten, sondern man soll durchaus beharrlich sein. Eine gewisse Kontinuität in der Arbeit ist gut. Arbeit hat auch etwas mit Ergebnissen zu tun. Von nichts kommt nichts. Wer nicht arbeitet, wer nicht sät, kann auch nicht ernten. Aber wenn jemand gesät hat, dann darf er auch erwarten, dass er ernten kann. Und trotzdem, auch das weiß der Prediger, ohne Gottes Segen wird nichts gelingen. Gott muss das Seine dazu tun. Das gilt für die Arbeit hier auf dieser Erde. Das gilt im übertragenen Sinne auch für uns als Christen, für unsere geistliche Arbeit, für die Arbeit, die wir für unseren Herrn tun. Auch da gilt vorausschauend arbeiten, kontinuierlich arbeiten, ergebnisorientiert arbeiten und nie vergessen, ohne Gottes Segen wird nichts gelingen. Ich habe vorhin schon mal 1. Korinther 15, 58 zitiert, dieser Schlussvers des großartigen Kapitels, wo es um die Auferstehung geht, wo Paulus sagt, Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dann schließt dieses Kapitel, dass wir alle, allezeit überströmend sein sollen in dem Werk des Herrn. Das, was hier als natürliche Arbeit beschrieben wird, wirft ein Brot hin auf die Fläche der Wasser, das können wir durchaus übertragen auf unsere geistlichen Aktivitäten. Dann geht es um einen Ratschlag speziell an junge Leute, Kapitel 11, Vers 7 bis 12, Vers 1. Ich lese Kapitel 11, Vers 9. Freue dich, Jüngling, in deiner Jugend, und dein Herz mache dich fröhlich in den Tagen deiner Jugendzeit und wandle auf den Wegen deines Herzens und im Anschauen deiner Augen, doch wisse, dass für dies alles Gott dich ins Gericht bringen wird. Kapitel 12, Vers 1, und gedenke deines Schöpfers in den Tagen deiner Jugendzeit. Auch hier wieder eine interessante Kombination. Auf der einen Seite gibt Salomo einen rein irdisch bezogenen Rat und sagt, junge Leute, solange ihr jung seid, solange ihr Kraft seid, freut euch an eurem Leben, genießt euer Leben, solange wie ihr es könnt. Es wird anders werden. Und dann sagt er doch gleichzeitig, ihr jungen Leute, macht eure Rechnung nicht ohne Gott. Gedenke deines Schöpfers in den Tagen deiner Jugendzeit. Jung zu sein ist etwas Herrliches. Ich freue mich immer, wenn ich junge Menschen sehe, wenn ich mit jungen Menschen zu tun habe. Junge Menschen haben das Leben noch vor sich, das ist etwas Herrliches. Und junge Menschen dürfen auch ihr Leben genießen. Das ist überhaupt keine Frage, wenn man hier so ein frisch verliebtes Paar sieht. Freut euch, das ist was Schönes, das ist was Herrliches. Gott schenkt euch das, macht was daraus. Aber denkt daran, vergesst nicht, gedenke deines Schöpfers. Denkt an die dreifache Schnur. gilt auch jetzt für alle anderen jungen Leute, die hier sind. Ja, wir dürfen das Leben genießen, wir dürfen uns darüber freuen, wenn wir jung sind, wenn wir gesund sind, wenn wir Kraft haben. Aber denk dran, alles in Abhängigkeit von deinem Schöpfer. Und als Christen sollten wir immer daran denken, das Beste des Lebens gehört unserem Herrn. Die Erstlinge im Alten Testament, die sollten Gott gebracht werden. Die Erstlinge, das ist das Beste. Und Gott möchte auch von uns das Beste haben. Er möchte nicht, dass wir egoistisch leben, wenn wir jung sind, auch wenn wir älter sind, sondern er möchte, dass wir ihm das Beste geben. Dann kommt das Thema Alter. Natürlich, auch das gehört zum Leben dazu. Kapitel 12, 1 bis 7 oder 2 bis 7. Da wird das Alter beschrieben. Ich lese Vers 7. Und der Staub zur Erde zurückkehrt, so wie er gewesen ist, und der Geist zu Gott zurückkehrt, der ihn gegeben hat. Das ist eine interessante Beschreibung in den ersten Versen dieses Kapitels. Da wird beschrieben, wie es alten Menschen geht, wie alles mühsam wird. Die Hände, die Beine, Zähne, Augen, Ohren, Schlaf, Stimme, Haare, Appetite, alles Themen, die hier behandelt werden. So ein bisschen wird das so bildlich dargestellt, wenn man das so liest. Ja, im Alter wird vieles einfach mühsamer. Und dann kommt der Salomo, der Prediger, wieder zu einer interessanten Einsicht. Und da zeigt er wieder etwas mehr als die Perspektive hier auf der Erde. Der Geist kehrt zu Gott zurück. Jetzt löst Salomo selbst dieses Thema auf, der Mensch ist nicht anders als ein Tier. Wir hatten das in Kapitel 3, Vers 19 gesehen. Kein Unterschied, Mensch, Tier. Aber jetzt sagt Salomo, Achtung, Achtung Leute, der Geist, der kehrt zu Gott zurück. Ein Tier hat keinen Geist. Seele ja, Körper ja, aber keinen Geist. Der Geist kehrt zu Gott zurück. Am Ende. Was dann passiert, ist natürlich die offene Frage. Aber der Geist kehrt zu Gott zurück. Nun, Christen werden auch älter. Machen wir keinen Unterschied. Wir leben hier auf dieser Erde. Und das, diese Beschreibung, die Salomo hier tätigt, die trifft auch auf uns zu. Paulus sagt in 2. Korinther 5, dass der äußere Mensch verfällt. Das ist so. Man will das vielleicht nicht wahrhaben, aber irgendwann kommt der Tag, da merkt man das. Da merkt man das deutlicher. Die Kräfte lassen nach. Die Sehkraft lässt nach, die Hörkraft lässt nach, die Bewegungsfreiheit lässt nach. Das ist normal. Aber was ist denn für uns Christen? Ist das perspektivlos? Hängen wir dann an der alten Zeit und sagen, früher war alles besser? Was übrigens gar nicht stimmt. Nein, Paulus sagt in 2. Korinther 5, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch, das ist der Körper, wenn auch der äußere Mensch, der Leib der Niedrigkeit, wie er in Philipper 3 gesagt wird, wenn der verfällt, so wird doch unser Innerer Tag für Tag erneuert. Wir Christen haben nicht nur einen äußeren Menschen, der hier beschrieben wird, sondern wir haben einen inneren Menschen. Dieser innere Mensch, der mit Gott in Verbindung steht, der wird Tag für Tag erneuert. Die lebendige Beziehung, die Gemeinschaft mit unserem Gott, die ist im Prinzip unabhängig davon, was mit unserem Körper passiert. Dann kommt das Fazit ganz am Ende, Kapitel 12, Verse 8 bis 14. Ich lese Vers 8, da wird nochmal wiederholt, Eitelkeit der Eitelkeiten, spricht der Prediger, alles ist eitel. Vers 11, die Worte des Weisen sind wie Treibstacheln und wie eingeschlagene Nägel, die gesammelten Sprüche, sie sind gegeben von einem Hirten. Das Endergebnis, Vers 13, des Ganzen lasst uns hören, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das ist der ganze Mensch. Noch einmal zählt Salomo einige Einsichten auf. Er wiederholt nochmal, es ist alles eitel unter der Sonne, es ist alles vergänglich. Er sagt nochmal, meine Worte haben vielleicht wehgetan an der einen oder anderen Stelle, wie Treibstacheln oder wie Nägel. Aber sie kommen von einem Hirten, sie kommen von jemandem, der es gut mit uns meint, von unserem Herrn. Und dann kommt dieses Endergebnis, fürchte Gott und halte seine Gebote. Gottesfurcht und Gehorsam. Und dann weist er nochmal darauf hin, dass Gott das Werk eines jeden Menschen beurteilen will. Für uns Christen, was nehmen wir mit als Gläubige, wenn wir dieses Buch lesen? Gott unterweist uns, oder unser Herr, der Hirte, unterweist uns liebevoll, auch in diesem Buch. Er gibt uns Unterweisungen. Es kommt aus einem liebenden Herzen, auch wenn es vielleicht manchmal wehtut. Und das Ziel Gottes mit unserem Leben hier auf dieser Erde ist doch nichts anderes als das, was Salomo hier zusammenfügt am Ende. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Mit anderen Worten, lebt zur Ehre Gottes. Lebt mit einer Perspektive, die über das hinausgeht, was unter der Sonne ist. Wir dürfen jetzt schon ein himmlisches Leben führen in irdischen Beziehungen. Und wir wissen, dass wir einmal in der Herrlichkeit des Himmels sein werden, wo alles Irdische endgültig zu Ende gekommen ist. Der Prediger, ein interessantes Buch. Und ich würde euch einfach bitten, lest das Buch nochmal zu Hause durch. Das sind zwar 12 Kapitel, aber es ist doch nicht so lang zu lesen. Es lohnt sich, das einfach nochmal so insgesamt auf sich einwirken zu lassen. Dann danke ich euch herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Kratzen meiner Stimme und das Husten hat euch nicht zu sehr abgelenkt. Und ansonsten hoffe ich, dass wir alle einen reichen Segen mit nach Hause nehmen. Vielen Dank.